Wenn wir die Bibel aufschlagen, das fasziniert mich immer wieder, dann finde ich mich hier in diesem Buch. Meine Lebenssituation. Es gibt keine Lebenssituation, die, egal wo du dich jetzt gerade befindest, du findest sie auch in der Bibel. Wenn Menschen mit Gott unterwegs sind, ihn erlebt haben, und das ist so etwas Schönes. Dieses Buch ist eigentlich für uns geschrieben, für dich ganz persönlich. Und dieses Buch führt dich zu diesem lebendigen Schöpfer, der dich geschaffen hat und der dir in Jesus immer wieder neu begegnen will. Und wenn wir jetzt in die Geschichte eintauchen, die Gott mit seinem Volk geschrieben hat, dann ist das ganz besonders, wenn in der Geschichte, da kommt eben Leben vor, oder? Und so ist die Bibel voller Geschichten. Auch das Neue Testament, die Anweisungen im Neuen Testament, wo wir uns denken, ja, ist schon sehr lehrhaft, aber die sind untermalt mit Geschichten, gerade auch mit Geschichten aus dem Ersten Bund, aus dem Alten Testament. Und so ist das Alte Testament, auch das, was wir heute betrachten, wie ein Bilderbuch für geistliche Wahrheiten, die wir für uns persönlich entdecken. Also wir sind da in der Geschichte, das Volk Israel ist in Ägypten, seit über 400 Jahren haben sich von einer Sippschaft von 70 Personen, Nachkommen von Jakob, verbreitet oder vergrößert auf ungefähr 2,5 Millionen waren es jetzt. Also war eine richtige Vermehrung und die Ägypter bekamen dann Angst vor diesem fremden, für sie fremden Volk, das in einem speziellen Gebiet in Gosen lebte. Und fingen dann an, dieses Volk zu unterdrücken. Wir wissen nicht, wie lange diese Unterdrückung schon dauerte, sicher nicht die ganzen 400 Jahre, sondern eher so in der letzten Phase hat dann diese Unterdrückung fest zugenommen. Und Mose kommt also nun im Auftrag Gottes, weil das Volk geschrien hat, das ist nicht mehr auszuhalten. Und Gott sendet ihn zum Pharao nach Ägypten, du sollst mein Volk in die Freiheit führen. Ein riesiger Auftrag, wenn man sich das vorstellt. So er, der Geflüchtete, der noch eine offene Rechnung hat in Ägypten, weil er einen umgebracht hatte. Und ausgerechnet er soll das nun tun. Aber Gott hat ihm das so klar gesagt. Es war so eine klare Begegnung mit dem lebendigen Gott. Er hatte dieses Wunderzeichen, oder drei eigentlich, der Stab, der zur Schlange wurde und wieder zurück, dann die aussätzige Hand, die wieder heil wurde und auch Wasser, das zu Blut verwandeln konnte. Also war schon ausgerüstet und nun kommt er also zum Volk und da steigen wir ein, 2. Mose Kapitel 4 am Schluss und heute dann Kapitel 5 und 6, so einige Gedanken aus dieser Geschichte. Mose kommt zum Volk, stellt sich vor, wer er ist und dann ist Aaron der Sprecher. Ist eben spannend, Mose hat wirklich den Eindruck gehabt, er könne nicht gut reden. Das hat sich aber im Laufe der Zeit geändert, wenn man dann die Geschichte weiterliest, wie Mose auch zu einem großartigen Führer und Redner wurde. Aber da heißt es am Schluss von Kapitel 4, die letzten Verse, Aaron teilt ihnen alles mit, was der Herr zu Mose gesagt hatte. Und Mose vollbrachte vor den Augen des Volkes die Wunderzeichen. Also zuerst musste er Israel überzeugen. Gott greift jetzt ein, jetzt kommt die Freiheit. Und da kamen eben diese Wunderzeichen, ich habe es gesehen, Stange zur Schlange, boah, und wieder zurück. Ja, das kann nicht jeder, oder? So, ah, wirklich, Gott ist mit ihm, wow, da kommt Hoffnung auf, jetzt kommt die Freiheit. Wow. Und deshalb, das Volk glaubte ihnen, als sie merkten, dass der Herr ihre Unterdrückung gesehen hatte und sich um sie kümmerte. Und sie knieten nieder und beteten den Herrn an. Was für eine Reaktion. Herr, du wirst uns befreien. Endlich ist es soweit. Und jetzt kommt die Fortsetzung. Und die geht nicht so weiter, wie wir das eigentlich denken würden. Also Mose geht nun mit diesem Auftrag, mit diesem Glauben, Gott greift ein zum Pharao, zum führenden Kopf von den Unterdrückern und sagt, lass mein Volk ziehen. Originaltext lautet so, Danach ging Mose und Aaron zum Pharao und sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israel, lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste mir zu Ehre ein Fest feiern kann. Wer ist dieser Herr? Antwortete der Pharao. Wieso sollte ich ihm gehorchen und das Volk der Israeliten ziehen lassen? Ich kenne diesen Herrn nicht oder diesen Gott. Und ich werde die Israeliten auf keinen Fall ziehen lassen. Also niemals wird das Volk in die Freiheit kommen. Das ist die Reaktion von Pharao. Und jetzt, statt dass hier Freiheit kommt, wird es noch schlimmer. Das ist ja die Spannung, die jetzt aufkommt in dieser Geschichte. Der Pharao reagiert unglaublich verärgert. Er sagt, die träumen da plötzlich von Freiheit, die sollen arbeiten und nochmals arbeiten und er gibt den Befehl aus, sie mussten ja diese Backsteine oder diese Ziegelsteine herstellen und dazu brauchten sie Stroh, als praktisch Armierungseisen, damit das zusammenhält. Und dieses Stroh wurde ihnen geliefert und jetzt sagt der Pharao, dieses Stroh wird euch nicht mehr geliefert. Das müsst ihr nun zusammensuchen und dann steht es in dieser Geschichte wirklich wörtlich und es darf am Schluss vom Tagessoll nicht ein einziger Stein weniger hergestellt werden. Also der Druck wird jetzt, der war schon groß und jetzt wird dieser Druck noch einmal gewaltig erhöht. Es war fast nicht mehr zum Aushalten. Und das war wirklich, jetzt war das Leben schwierig. Ihr müsst euch das vorstellen, das Volk Israel, das waren Selbstversorger. Die wurden ja nicht mit Lebensmitteln oder mit dem Lohn beglichen am Abend, wo sie dann einkaufen konnten. Die waren Selbstversorger, also Viehzucht und einfach Gemüsegarten und so. Das war schon Arbeit, oder? Die mussten schauen, dass sie überhaupt zu essen hatten. Dann war da die Fronarbeit, eben dieser Druck, diese Ziegelsteine herzustellen, eine bestimmte Anzahl. Dann war noch die Bedrohung der männlichen Nachkommenschaft, also männliche Säuglinge sollten getötet werden. Jetzt noch höherer Arbeitsdruck, das war eine wirklich eine schlimme, ganz schlimme Situation. Das war fast nicht mehr zum Aushalten, diese Tyrannei. Und es war wirklich wohl organisiert von den Ägyptern. In dieser Geschichte kommen drei Stufen vor, da waren die Fronaufseher, dann die Amttreiber und diese hatten dann noch Handlanger, das waren dann die Vorarbeiter, das waren dann Israeli, die dann eben ihre israelischen Mitbrüder antreiben mussten zur Arbeit. Also jede Diktatur, jede Unterdrückung hat so ein System aufgebaut, um das Volk unter Kontrolle zu halten und sie zu unterdrücken. Das kommt in dieser Geschichte ganz exemplarisch vor. Kennen wir damals aus Rumänien die Securitate. Wir kennen das jetzt aus dem Iran und so dieses Unterdrückungssystem. Wir kennen es aus Nordkorea. Das war hier auch so. Das Volk hatte von sich aus keine Chance, sich gegen diese Unterdrücker zu wehren. Die waren auch nicht bewaffnet, chancenlos. Das war ihre Situation. Und jetzt die Reaktion, als dieser Druck höher wurde, ist Mose wieder unter dem Volk gewesen und jetzt war er der Buhmann geworden. Jetzt stehen die Israeliten auf und sagen, das hast du uns eingebrockt. Mit deiner dummen Idee von Freiheit zu reden. Schau mal, was jetzt geworden ist. Ist das Freiheit? Nein, das ist genau das Gegenteil. Noch mehr Gebundenheit, noch mehr Druck, noch mehr Leiden. Das hast du angetan. Wörtlich sagen sie ihm, der Herr soll dich dafür bestrafen, dass du uns das angetan hast. Dann sagen sie, du hast unseren Geruch oder unseren Ruf stinkend gemacht. Also jetzt sind wir noch mehr die allerletzten in Ägypten. Du bist schuld. Ist schon erstaunlich, wie schnell man vom Glauben in den Unglauben kommt, oder? Was haben wir gelesen am Anfang? Sie knieten nieder und beteten den Herrn an, dass er ihnen Freiheit schenkt. Wow. Und jetzt nur kurze Zeit später, genau das Gegenteil. Und Mose war verzweifelt. Und jetzt schrie er zu Gott und jetzt kommt in besonderer Weise kommt so diese starke Warum-Frage bei Mose. Er schreit zu Gott, da wandte sich Mose an den Herrn, warum tust du das deinem Volk an? Herr, fragt er, warum hast du uns hierher gesandt? Seit ich zum Pharao gegangen bin und ihm deine Botschaft ausgeredet habe, behandelt er dein Volk noch viel schlechter und du unternimmst nichts, um dein Volk zu retten. Aber da war kein Glaube mehr bei Mose, oder? So die berühmten Warum-Fragen. Warum tust du das? Ich verstehe das nicht mehr. Verstehe ich einfach nicht. Er klagt Gott an, sagt, du unternimmst einfach nichts. Du hast mich gesandt, hast von Freiheit gesprochen und jetzt ist alles noch schlimmer geworden. Was ist los? Nun, wir sind immer noch in der Geschichte. Lassen die einfach ein bisschen aufleuchten, bis wir dann die Lehren daraus ziehen, die praktischen Anwendungen. Gott beauftragt Mose ja neu zum Pharao zu gehen und sagt, okay, das ist dann Kapitel 7 nur kurz erwähnt und jetzt kannst du dem Pharao die Zeichen zeigen, oder? Das erste Mal hat er nicht reagiert, hat er im Gegenteil das schlimmer gemacht. Und jetzt zeigst du ihm die Zeichen. Kommt Mose zum Pharao mit Aaron und wirft diesen Stab auf den Boden und er wird zur Schlange. Und dann ist der Pharao nicht beeindruckt, sondern er ruft seine Zauberer und die machen das nach. Die machen das Gleiche in satanischer Kraft. Also das muss für Mose ein Schock gewesen sein. Jetzt hat Gott mir Vollmacht gegeben und diese Vollmacht wirkt nicht. Der Pharao ist unbeeindruckt. Das wirkt nicht. Also sehen wir, wie da Mose jetzt wirklich in eine Spannung hineinkam. Was ist los? Wo ist da Gott? Wo ist sein Wirken? Das ist ja fast nicht mehr zum Aushalten. Diese ganze Geschichte baut so eine Spannung auf. Und Mose dann dieser Vorwurf an Gott, warum, warum? Und Gott antwortet dem Mose und sagt, ich habe ihr Seufzen gehört. Nein, Mose. Ich bin immer noch am Wirken. Ich habe das Seufzen, das Stöhnen, ihr Klagen, ihre Not gehört. Das ging nicht an mir vorbei, auch wenn ihr den Eindruck habt, er hört nicht, er tut nichts, er macht nichts. Doch, er macht etwas. Ich habe das Seufzen gehört, die von den Ägyptern versklavt werden und ich habe an meinen Bund mit ihnen gedacht. Ich habe doch versprochen. Ich werde mein Versprechen halten. Ich habe daran gedacht. Deshalb richte deshalb den Israeliten aus, ich bin der Herr. So der Begriff, der persönliche Name Gottes, Jahwe. Pharao sagt, kenne ich nicht, beeindruckt mich nicht, muss ich nicht gehorchen. Und Gott sagt, hier eigentlich, er wird mich aber noch kennenlernen. Er wird mich noch kennenlernen. Ich bin der Herr. Ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten führen und aus der Zwangsarbeit retten. Ich werde euch mit großer Macht befreien und die Ägypter hart bestrafen, sagt Gott. Da, ich werde es tun. Und jetzt sehen wir diese Spannung. Zwei große Themen oder zwei große Begriffe strahlen jetzt hier auf. Einmal Vertrauen. In die Zusagen Gottes vertrauen, auch wenn jetzt im Moment noch alle Umstände dagegen sprechen. Und der zweite große Begriff, der hier für mich jetzt aufleuchtet, ist Geduld. Geduld. Das ist schon die Frage, weshalb hat Gott so gehandelt, oder? Gott hätte das ganz anders machen können. aber das so gemacht, hat sie so in diese Spannung hineingeführt. Und dann sind diese beiden Dinge hier gefragt. Vertrauen, den Zusagen Gottes wirklich Glauben schenken. Das Zweite, dieses Spannungsfeld aushalten, was ich glaube, was Gott zugesagt hat, aber noch nicht verwirklicht ist. Da braucht es Geduld. Und ich sehe das, wenn wir jetzt das so auf unser Leben anwenden, in zwei Horizonten. Einmal so der kurzzeitige Horizont. Ich bin mir sicher, jedes von uns hat irgendwo etwas und wahrscheinlich nur einen Bereich, wo es denkt, da wünschte ich mir eine Veränderung, da wünschte ich mir, dass etwas geschieht, so einfach in diesem Leben, wo etwas leichter wird oder anders wird. So dieser kurzzeitige Jetzt-Horizont, wann greift Gott ein? Ganz konkret auf eine Lebenssituation. Und das Zweite ist dann der langfristige Horizont. Ich sehe, wenn Gott hier in diesem Leben mir nicht alle Wünsche erfüllt und auch Leid und große Not zulässt, und dann der Horizont, aber das ist nicht alles. Die beste Zeit wird noch vor dir liegen. Dieser große Horizont, die Bibel, dann spannt im Blick auf die Ewigkeit. Beides müssen wir im Auge halten. Also hier zuerst einmal das Vertrauen. Bei den Israelis hat sich alles verschlimmert, obwohl das Gott zugesagt hat. Aber Mose hat ja diese Zeichen. Er wusste, er hatte diese Begegnung am Berg in der Wüste dort, wo er die Schafe oder die Ziegen gehütet hat. Er wusste, Gott ist schon mit mir. Ich verstehe es jetzt einfach nicht, dass es nicht erfüllt. Und ich frage mich, wenn ich so an die Zusagen Gottes denke, an die vielen Verheißungen in der Bibel, im Blick auf kurzzeitige Hilfe, im Blick aber auf die ewige Zusagen Gottes, was gibt mir so die Sicherheit, dass sich wirklich erfüllt, dass Gott da ist mit seiner Hilfe? Ich wünschte mir auch so einen Stab, oder? Vielleicht nicht, dass er zur Schlange wird. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ein braves Lamm wäre auch etwas, oder könnte man auch besser anfassen, finde ich. Aber Gott wusste, weshalb die Schlange. Das ist eine andere Geschichte. Dieses Zeichen, wie dunkel es in Ägypten wirklich war. Schlange, Zeichen, auch satanische Mächte. Was hier geschieht, ist wirklich, Gott taucht in eine unglaublich dunkle Zeit hinein und zwingt diese dunkle Welt, sich vor ihm zu beugen, weil die Schlange, ja, da haben die Schlangen der Zauber raufgefressen hat. Und so, also das ist jetzt nur in Klammer gesagt, aber ich bin hier, was habe ich für Zeichen? Ich denke einmal, letztlich ist es die Bibel, die sich selbst bewahrheitet, der Höhepunkt in Jesus, seine Auferstehung, die Prophetien über Jesus, also die Bibel, die einfach von sich sagt, sie ist wahr, und wenn man das alles zusammenträgt und den Schlussstrich zieht, ist ein außergewöhnliches Buch. Das kann nicht von Menschen geschrieben worden sein. Das ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Das ist einfach nicht möglich, dass Menschen so etwas zustande bringen. Die Bibel selbst, der Fixpunkt an Jesus, seine Auferstehung als Punkt, und sage, Gott gab mir eine große Gewissheit. Er gibt uns eine große Gewissheit. Wir können uns auf seine Zusagen verlassen. Aber da sind auch andere Zeugen da, Menschen, die Jesus erleben. Ich bin so froh, wenn ich jetzt ganz alleine einfach unterwegs wäre und niemand um mich, der das auch glaubt, der auch überzeugt ist. Das finde ich schwierig. Aber da sind weltweit seit Generationen Menschen unterwegs, die glauben das Gleiche und erleben das. Menschen, die bezeugen, ich bin aus einer Sucht durch Jesus wirklich befreit worden. Andere Lebensberichte, wo ich sage, doch, wir haben nicht so einen Stab. Aber wir haben viele, auch äußere Beweise, dass Gott Wort hält. Dass seine Zusagen wahr sind. Wir dürfen ihm vertrauen. Und wir dürfen erwarten, dass Gott auch heute so dieser kurzzeitige Horizont eingreift über unserem Leben, wacht, es in der Hand hält. Ich glaube, jedes von uns könnte irgendeine Geschichte erzählen, wo es das erlebt hat, wahrscheinlich mehrere Geschichten, auch oft unbewusst, wo Gott einfach am Wirken war. Ich habe so eine Geschichte, an die ich mich natürlich nicht mehr erinnern kann, weil ich zu klein war, aber sie wurde mir immer wieder erzählt. Ich bin ja auf diesem Bauernhof aufgewachsen, so ein alter Bauernhof, und unten seht ihr, ist ein Weiher. Ja, hier ist ein Feuerweiher, weil da war ja ziemlich weit weg vom Dorf, gab es keine Hydranten, und da hat man diesen Weiher angelegt. Das war so halb Natur, halb künstlich. Deshalb war er auch nicht umzäunt. So. Und ich fiel dann, ich war, glaube ich, vier oder fünf Jahre alt, fiel in diesen Weiher. Konnte natürlich nicht schwimmen, der war so vielleicht 1,5 Meter tief. Und meine Schwester ist 3 Jahre älter, also war sie so 7, 8 Jahre, war dabei. Glücklicherweise war sie dabei, sonst wäre ich dort ertrunken, ganz klar. Würde mich nicht mehr geben. Sie war dabei und hat mich dann an der Hand gehalten, konnte mich aber nicht herausziehen. Das gelang ihr nicht. Das Ufer war zu steil, hat mich so an der Hand gehalten. Da war aber niemand sonst in der Nähe bei diesem Weiher. Und dann hat sie einfach geschrien. Einfach geschrien und geschrien, bis dann meine Eltern reagiert haben und irgendwann mal gecheckt haben, was da eigentlich abläuft, und dann runtergesprungen sind und mich rausgezogen haben. Also mein Leben, das hing an einem seidenen Faden. Wäre meiner Schwester die Kraft ausgegangen und sie hätte mich losgelassen. Das ist einfach physisch nicht möglich, über die Kräfte etwas zu tun. Und dann wäre ich nicht mehr da. Und so gibt es Geschichten um Geschichten um Geschichten. Und sagt, nein, der lebendige Gott ist da, er greift ein, er wirkt. Seine Zusagen sind wahr. Aber die Voraussetzung, wenn ich das so sage, deine Zusagen sind wahr, er wacht über deinem Leben, er führt in deinem Leben, dann ist es schon so natürlich, dass dein Leben mit dem Plan Gottes übereinstimmen muss. Sonst funktioniert das irgendwie nicht richtig. Und wisst ihr, da haben wir manchmal so ein Problem. Wir wünschen uns einfach ein glückliches, ein sorgenreiches, sorgenfreies, ein befreites, ein erfüllendes Leben, so einfach, alles nur schön, oder? Und wisst ihr, was sich Gott wünscht in unserem Leben? Dass wir Frucht bringen für ihn. Frucht für ihn. Ganz schlicht und einfach. Und das beißt sich manchmal. Das ist manchmal, geht das nicht ganz wirklich harmonisch zusammen, und da hat Gott schon ein anderes Ziel in meinem Leben. Er möchte, dass ich Frucht bringe, dass ich meine Gaben, die er mir geschenkt hat, einbringe, ein lebendiges Glied bin in seiner Gemeinde. Und da steht bei mir die Gemeinde einfach an erster Stelle. Es steht, wer meinen Augapfel antastet, tastet meinen Augapfel an. Das ist richtig, aber wir vergessen mal, im neuen Bund ist die Gemeinde, das Volk Gottes, bestehend aus bekehrten Israelis, Juden und bekehrten Heiden. Und Gott sagt, das ist mein Volk. An ihnen zeige ich der unsichtbaren Welt meine Weisheit. Und deshalb möchte Jesus, dass ich Glied bin, lebendiges Glied in seiner Gemeinde. Da möchte er mein Leben zur Entfaltung bringen. Da kann ich sein Wirken, seinen Plan, seine Zusagen auch ganz konkret erleben. Sollte mir auch ein Anliegen sein. Und wisst ihr, das Spannende ist ja, Gott hat sich auf Israel eingelassen. Hier diese Geschichte und was dann kommt. Wir haben das am Mittwochabend, die dabei waren, besonders gesehen. Es war ein wirklich ein unvollkommenes Volk. Was waren das für, ja, schon hartherzig und immer wieder haben sie aufbegehrt gegen Gott. Das war nicht ein vorbildliches Volk und Gott hat sich trotzdem mit ihnen eingelassen. Und denke ich, wow, Gott hat sich mit mir eingelassen, obwohl ich nicht vollkommen bin. Und Gott lässt sich mit der Gemeinde ein, obwohl die Gemeinde auch nie wirklich vollkommen ist und immer auch Anliegen hat. Das Volk hier hat zu Gott geschrien und das ist auch unsere Möglichkeit, dass wir beten. Auch gerade für eine unvollkommene Gemeinde. Hier in der Gemeinde gibt es so viel Schönes, so viel Gutes, es gibt aber auch Nöte. Ich denke zum Beispiel hier die fehlenden Kinder. Das ist eine Not. Und wir dürfen Gott anflehen, anrufen, dass er eingreift, dass er hier einfach wieder Menschen hinzufügt, dass hier wieder junges Leben sprießt. Das ist gut, wenn uns das bewegt, wenn die Gemeinde uns auf dem Herzen liegt. Also wenn mein Gebetsleben nur aus persönlichen Anliegen besteht, dann fehlt ein wesentlicher Teil, den Jesus mit dabei haben möchte. Seine Gemeinde, die Anliegen der Gemeinde. Das gehört einfach dazu. Ja, so begleitet Gott mich durchs Leben mit so vielen Zusagen, aber dieses Spannungsfeld, es ist noch nicht. Ich habe jetzt ein Anliegen aufgezählt in der Gemeinde, gibt es sicher viele andere noch, auch persönliche Anliegen. Es ist noch nicht, oder? Noch nicht sichtbar. Und jetzt vertrauen, dass Gott uns ernst nimmt, dass Gott uns auf unser Rufen hört, dass er eingreift. Ja, das geschieht manchmal nicht sofort. Oder so, wie wir uns das wünschen. Gott kann es sich leisten, manchmal einfach etwas zuzulassen, das wir als nicht richtig empfinden. Denken, nein, das ist nicht gerade gut. Und Gott bleibt trotzdem vollkommen, weil es eben doch richtig ist. Das kann ich von mir nicht sagen, oder? Also wenn ich eine schlechte Predigt habe, dann kann ich nicht sagen, es war trotzdem alles gut. Nein, das war nicht gut. Punkt, fertig. Aber Gott, wir verstehen ihn nicht immer. Wir denken gewisse Dinge, warum? Aber Gott bleibt vollkommen, Gott bleibt gut, ich darf ihm vertrauen. So die kurzfristige Dimension, ja, Gott ist da, so wie er bei Israel im Alltag da war. Es jetzt hier in dieser Geschichte zuerst einmal in eine riesige Spannung kam. Oder? Wo ist Gott? Warum lässt er das zu? Was läuft hier ab? Aber darüber war Gott und sagt, doch, ich habe gehört. Ich habe einen ganz konkreten Plan. Ich weiß, wie das endet. Ich greife ein. Ich möchte den Bogen noch spannen zu der langfristigen Perspektive, dass Gott eingreift ganz grundsätzlich. Wisst ihr, diese Geschichte hier ist eigentlich eine Vorschattung, ich habe gesagt, wie ein Bilderbuch von Lehren, die wir im Neuen Testament finden. So wie Mose das Volk befreit hat, gibt es für uns, wurde schon in der letzten Predigt von Tobias erwähnt, einen besseren Mose. Das ist Jesus. Er ist der wahre Befreier. Und deshalb gibt es zu dieser Geschichte so viele Parallelen, werden wir noch sehen. Das ist der riesige Befreiungsplan Gottes. Das, was hier in Israel geschah, damals in Ägypten, ist eine Vorschattung, einfach mal eine Machtdemonstration Gottes. Ich kann befreien. Aber diese eigentliche Befreiung kam durch Jesus, durch seine Erlösung am Kreuz. Und ich habe mich manchmal gefragt, ja, warum hat Gott es eigentlich so gefügt, dass das israelische Volk in so eine Not kam, oder? In Ägypten. Damit sie sich nach der Befreiung sehnten. Stellt euch einmal vor, dem Volk Israel wäre es einfach immer gut gegangen, oder? Vermehrt, es war ein fruchtbares Land, Gosen, wo sie gelebt haben. Eigentlich, das war ja, ging ja auch wahrscheinlich Jahrhunderte gut. Die wären nie auf den Gedanken gekommen, in ein fremdes Land zu ziehen. Für sie fremdes Land, oder? das nicht so fruchtbar war, wo es vielleicht nicht gerade so üppige Gemüsegärten gab und so, die haben gesagt, nein, da bleiben wir, Punkt, da lassen wir uns nicht bewegen. Und Gott führt ihnen einfach vor Augen, er braucht eine Lösung. Und so ist es auch bei uns. Es ist ein Geschenk, wenn wir die Erlösung von Jesus, diese Erlösungsbedürftigkeit, wir eigentlich vor Gott stehen, was uns fehlt ohne die Vergebung, ohne die Gemeinschaft mit ihm, was da wirklich fehlt und diese Sehnsucht aufkommt. Wir brauchen Jesus, wir brauchen die Vergebung der Schuld, wir brauchen diesen Zuspruch des ewigen Lebens. Und da hat Gott dieses Endziel. Wenn wir zum Glauben kommen, hat er ein Endziel mit uns. Und dieses Endziel heißt Unsterblichkeit, in Angesicht von der Vergänglichkeit und dem Tod in dieser Welt, Unsterblichkeit. Dieses Endziel, eine umfassende Befreiung von allen Lasten, die irgendwie da sind, von allen Sorgen und von allen Bedrängnissen. Also ein total befreites Leben, eine Vorstellung oder eine Freiheit, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Aber Gott führt uns in diesen vollkommenen Zustand. Das ist sein Endziel mit unserem Leben. Ein Zustand, wo das Glück und die Erfüllung nicht mehr zerstört werden kann. Das schon mal. Also denke ich, auch wenn es dir gerade gut geht, du weißt ja nicht, was morgen ist. Also ich möchte keine Angst machen, aber wir wissen alle, es kann immer etwas geschehen. Das ist ganz klar. Das Glück kann sich sofort in Unglück verwandeln in dieser Welt. Und dann dieser Zustand, dieser Endzustand, es kann nie mehr zerstört werden. Also da hat Gott schon ein gewaltiges Ziel. Aber wir sehen es jetzt noch nicht, oder? Das ist jetzt auch die Spannung, wie sie in diesem Text aufkommt. Wir lesen es in der Bibel, das ist uns zugesagt, aber wir sehen es noch nicht. Deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 5, 7, wir leben jetzt im Glauben und nicht im Schauen, im Vertrauen. Sehen es noch nicht. Und das ist die Spannung, in der wir stehen und ihm, der wirklich Freiheit schenkt, vertrauen. Auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Ganz sicher zu sein, es wird eintreten. Und weil Gott so etwas Riesiges für uns bereithält, mutet, kann er uns hier auch Schwierigkeiten zumuten. Wie er hier dem Volk Israel das einfach mal zugemutet hat. Weil er wusste, das ist nicht Endzustand. Ich werde euch befreien. Ich blende hier einen Text ein und schließe dann mit einem Zeugnis. Paulus schreibt in den Römern im Blick auf Schwierigkeiten im Leben, auf Leiden. Ich bin davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Also ein Vergleich mit einer Waage wird schon seit Jahrtausenden eingesetzt. Gleichgewicht. Und er sagt, nimmt das Bild der Waage und sagt, auf der einen Seite die Leiden, die Schwierigkeiten. Und jetzt nimmt er diese Zukunftsperspektive und vergleicht das wie zwei Gewichte, oder? Und sagt, du kannst so viel Leiden hineintun, wie du willst. Es wird nie, glaube ich, wahrscheinlich das Gewicht der Ewigkeit irgendwo nur ein bisschen anheben. Es ist viel, viel größer. Und Paulus war ja ein Mensch, der Leiden kannte. Der wusste, was Leiden ist. Und weil das so ist, das staune ich immer wieder, als er die ersten Gemeinden gegründet hat, zum Beispiel in Lystra, Ikonien, Antiochia. Dann kam er zurück, das waren junge Christen, erst frisch zum Glauben an Jesus gekommen, seit ein paar Monaten unterwegs mit Jesus. Und dann sagt er ihnen, er stärkte die Gläubigen am Glauben festzuhalten und erklärt ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich kommen müssen. Boah, bitte? Sagt er ihnen nicht, weißt du, wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du einfach, geht alles viel leichter. Er mutet ihnen das zu. Ich glaube, er hat ihn so wirklich eingebläut. Schaut einmal, was ihr in Jesus habt. Wiegt jedes Leiden auf. Bleibt ihm treu. Gott hat diese riesige Perspektive. Und jetzt möchte ich mit einem Zeugnis abschließen. Und zwar, wer gestern Fenster zum Sonntag geschaut hat, er hat das mitbekommen von dieser Lisa Gangrisch. Eine ganz begabte Illustratorin, hat viele Bücher illustriert. Und sie wurde mit 33, bekam sie MS. Hat gerade einen 2-jährigen Sohn. MS, war nicht gläubig, hat das Leben genossen, Partys, Erfolg und so weiter. Und dann bekam sie Schub um Schub, konnte dann bald einmal, weil sie plötzlich doppelt sah und auch die Farben nicht mehr unterscheiden konnte, wurde sie zu einem Pflegefall, lebt jetzt als 68-jährige Frau in einer Pflegestation. Und dann sagt sie, das Beste, was mir geschehen konnte, ist, als ich vor 28 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen bin. Ich wäre ohne diese Krankheit nicht gläubig geworden. Davon ist sie offenbar überzeugt. Und dann sagt sie, wenn ich alles wieder hätte, was ich hatte, Partys, Verfolg, Gesundheit, aber Jesus nicht hätte, nein, ich möchte nicht tauschen. Was für eine Einstellung. Ich habe ein super Ziel vor Augen. Der Rollstuhl ist nichts zu dem, was ich in Jesus habe. Sehen wir wieder dieses Gewicht. Das hier ist nur eine Durchgangsstation. Das Eigentliche kommt noch. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir aus dieser Geschichte heraushören dürfen. Die Israeliten in eine total auswegslose Situation kamen. So schnell den Glauben aufgegeben. Und Gott ließ sich nicht beirren und sagt, vertraut mir. Und er hat Wort gehalten. Er hat sie in die Freiheit geführt. Himmlischer Vater, wir beten dich an in deiner Größe, in deiner Kraft, in deinem Wirken. Damals, das ist so geschehen, du hast dich offenbart in dieser tiefen Dunkelheit, die damals in Ägypten herrscht, in dieser Unterdrückung, in diesem, war alles schwarz. Und da bist du gekommen. Hast eingegriffen, hast dich erbarmt, hast Wort gehalten. Du kennst unsere Situation, du kennst unsere Dunkelheit, wo wir den Eindruck haben, da ist so kein Licht, noch so keine Hoffnung. Aber ich danke dir für all deine Zusagen, dass du auch uns durchs Leben begleitest. Du weißt, was du uns zumutest, was du veränderst, wo du konkret eingreifst und dir die Freude schenkst. Du bist es und danke für dieses ewigen Horizont. Jesus, ich ehre dich einfach, dass du den Weg ermöglicht hast zu einer vollständigen, totalen Freiheit, die wir einmal bei dir haben dürfen. Da beten wir dich an als unser Erlöser und unser Herr. Amen.